Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute auf den Tag genau vor 30 Jahren hat Deutschland die Wiedervereinigung gefeiert. Den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Am 3.10.1990 um Mitternacht.
Es ist soweit. Deutschland ist wieder ein einig Vaterland.
Wollen wir die Einheit, Freiheit Deutschlands vollenden?
Ein Leuchtfeuer geht in den Himmel, tausende von Raketen in allen Farben und ein Feuerwerk zieht in den nächtlichen Berliner Himmel hinein. Im
Augenblick wird die Fahne hochgezogen. Die Menschen jubeln.
Überwältigend. Die Stimmung ist überwältigend.
Ich muss zurückdenken vor ein Jahr, wo wir auf die Straße gegangen sind, wo wir schweigend durch die Straßen gezogen sind. Und ich bin froh und dankbar, dass es so gekommen ist.
Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben.
Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint.
Und wir versprechen, ebenso Europäer zu sein wie Deutsche.
Wendegeschichten von Mauerfall und deutscher Einheit. Unter diesem Motto steht die heutige Sonderausgabe von Deutschland heute. Am Mikrofon begrüßt sie Ute Reckers. Heute Mittag findet in Potsdam die zentrale Feier zum Tag der deutschen Einheit statt. 30 Jahre ist es her, dass Bundesrepublik und DDR vereint wurden. Nur 11 Monate nach dem Fall der Berliner Mauer und der Öffnung der Grenze zwischen DDR und Bundesrepublik. Schon im vergangenen Jahr, als der Mauerfall sein 30-jähriges Jubiläum hatte, haben wir beim Deutschlandfunk unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen in den 16 Bundesländern gefragt, wie sie diese geschichtsträchtige Zeit in den Jahren 1989 und 90 erlebt haben. Mein Kollege Johannes Kulms aus Kiel beschreibt, wie eine Ostbekanntschaft seiner Mutter zu einer Freundschaft zwischen zwei Familien geführt hat.
Ich kam 1986 auf die Welt. Direkte Erinnerungen an den Mauerfall habe ich nicht. Und trotzdem tauchen vor meinem inneren Auge bei dem Thema schnell Bilder auf. Dunkle Straßen, Kopfsteinpflaster, die riesigen Dinosaurier im Naturkundemuseum, die Fahrten mit der Straßenbahn. Es sind die Erinnerungen an unsere Besuche in Berlin, kurz nach der Wende. Bei den Freunden meiner Eltern Conny und Lothar und ihren Kindern Marie und Jakob. Erst viele Jahre später habe ich verstanden, die Familie lebte in der Bornholmer Straße, im letzten Haus vor dem Todesstreifen. Genau dort, wo am 9. November 1989 der erste Grenzübergang geöffnet wurde. Jakob war damals 7 Jahre alt.
Ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin in der Nacht, weil so viel Lärm war, und bin ins Wohnzimmer gegangen und da standen Marie, Mutti und Papi am Fenster. Und ich habe gesagt, was ist denn hier los? Und sie haben gesagt, die Mauer ist auf. Und ich habe gesagt, okay, und bin wieder ins Bett gegangen.
Ganz anders für seine Schwester Marie. Die war an dem Abend fast 11 Jahre alt und der Mauerfall sollte ihr Leben prägen. Ihre Kindheit im Schatten der Mauer hat sie als bunt in Erinnerung. Natürlich habe es viel Überwachung gegeben. Aber gleichzeitig fehlte der Verkehr. Es gab viel Bewegungsfreiraum für Kinder.
Wir sind Schlüsselkinder gewesen. Also wir haben nachmittags eigentlich machen können, was wir wollten. Und diese Art von Freiheit und Eigenverantwortung, die wir da sehr früh gelernt haben, die war letztlich, und das ist eigentlich ein absolutes Kuriosum, möglich vielleicht, weil die Mauer da war.
An diesem 4. Oktober 2019 sehe ich Marie, Jakob, Conny und Lothar wieder. Unsere Familien treffen sich auf dem DAS in Mecklenburg-Vorpommern zu einer ganz persönlichen Einheitsfeier. Jakob ist inzwischen 37 Jahre alt. Mit seiner katalanischen Frau Mireia und den zwei Kindern wohnt er in der Nähe von Barcelona. Und Marie? Die ist 40, lebt mit ihrem Partner Indridi in dessen isländischer Heimat und freut sich, dass die gemeinsame Tochter Saga hier am Ostseestrand buddeln kann. Die Mutter von Marie und meine Mutter haben sich vor fast 50 Jahren auf einer Silvesterfeier in Budapest kennengelernt. Häufig besuchte meine Mutter danach Conny in Ostberlin und schmuggelte heimlich Bücher und Taz-Ausgaben über die Grenze. An diesem Abend auf dem Dars sitzen wir alle um einen großen Tisch. Conny liest einen Brief vor, den sie meiner Mutter am 6. Oktober 1990 geschrieben hat, kurz nach der Feier zur deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober.
Geliebte Landsleute, wie unsagbar schade für euch, dass mit SZ ihr die Ehrenfeier nicht hier in Berlin erleben durftet. Die großen Worte, die großen Gesten, den großen Gestank von Bratwurst, Qualm und Bierdunst und all das, Fahnengeschwenke und die Fußballer-Seelenhaftigkeit. Die Stadt glich einem Panoptikum. Und wenn wir dies als Zeichen nehmen für alles, was da noch kommt, besser nicht.
Conny, so erzählt sie, war enttäuscht, dass die DDR nur 11 Monate nach dem Mauerfall so sang- und klanglos in ein westlich dominiertes Gesamtdeutschland integriert wurde. Und liest weiter.
Alles hat was von Abschied. Wir wünschen nichts von den alten Zeiten zurück. Aber dass alles so gänzlich zerstampft, weggefegt, schließlich nur noch belächelt wird, ist kein guter Beginn für ein Land mit diesem Ausrufezeichen Anspruch.
Ein langes und spannendes Gespräch entwickelt sich an diesem Abend, 29 Jahre nach diesem Brief. Warum nicht das Gute aus der DDR übernehmen und daraus etwas Neues machen? Das hätten sich damals auch viele andere Freunde gefragt, sagt Conny. Ihr Mann Lothar verlor kurz vor der Wiedervereinigung seinen Job als Grafiker. Bewerbungstrainings kannte er nicht. Und so klopfte Lothar bei einer kleinen Werbefirma um die Ecke an, wo gerade ein Schriftmaler gesucht wurde.
Aber ich musste irgendwas machen, weil ohne Arbeit konnte ich mir nicht vorstellen, kein Geld zu haben und so. Und dann die Kinder und weiß ich. Und es war so eine Selbstüberwindung. Ich habe sowas noch nie gemacht.
Während die Eltern mit dem Untergang der DDR gehadert haben, haben ihre Kinder Marie und Jakob von der neuen Freiheit profitiert. Später sind sie hinausgegangen in die Welt, haben Wurzeln geschlagen im Ausland. Für Jakob hat sich die Frage nach Ossi oder Wessi eigentlich nie gestellt, erzählt er. Erst mit dem Studium in England änderte sich das.
Da habe ich viel gedacht, so, das hätten meine Eltern nie machen können. Und ich lebe jetzt hier, das ist doch schon irgendwie verrückt. Ja. Und das ist ja noch nicht so lange her, was da alles passiert ist. Und da habe ich dann so ein bisschen angefangen zu reflektieren.
Für seine ältere Schwester Marie war es anders. Sie begann schon früh, ihre Identität zu hinterfragen. Spätestens 1996, als sie für ein Jahr als Austauschschülerin nach Stockholm ging. Im Sommer davor hatte die Familie die Ferien in Schweden verbracht. Im Rückblick sagt sie heute, dass sie bei diesem Schwedenurlaub das Gefühl hatte,
in ein Land zu kommen, was war wie die DDR in gut.
Schweden, die bessere Ausgabe des Sozialismus? Der Staat sorge für einen, meint Marie. Heute arbeitet sie im Tourismusbereich. Und jedes Jahr lebt sie einige Monate in Berlin, bietet dort Führungen an und erzählt von ihrer Kindheit am früheren Mauerstreifen.
Da bin ich mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass ich als der Typ, der ich bin, in der DDR auf lange Sicht nicht glücklich geworden wäre.
Und Jakob? Seit einiger Zeit erlebt er in seiner Wahlheimat Katalonien ein wachsendes Interesse an der DDR. Immer wieder kämen Leute auf ihn zu, die meinten, die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen müsse er doch als früherer DDR-Bürger verstehen können. Kurios sei das.
Weil, ich meine, da wurde ein Land vereint und was sie ja wollen, ist ja eine identitäre Mauer zu ziehen, ja, und nicht eine weg einzureißen.
Ein Beitrag von Johannes Kulms war das. Aus Berlin zu mir zugeschaltet ist nun mein Gesprächsgast für diese Sendung. Steffen Mau ist Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin und er hat sich mit der ostdeutschen Gesellschaft zu DDR-Zeiten und in der Zeit nach der Wende befasst. Schönen guten Tag, Herr Mau.
Hallo, Frau Rickers.
Herr Mau, in der Reportage vorhin, da gibt es ja deutliche Unterschiede in der Lebensbilanz. Die Jüngeren haben profitiert von der neuen Freiheit und die Älteren hatten mit Verlusten zu kämpfen nach dem Untergang der DDR. Ist das typisch?
Ja, das ist typisch. Es gibt eine ganz starke Generationenschichtung, also in der Art und Weise, wie man die Umbruchszeit in der DDR erfahren hat, aber auch in der Art und Weise, wie man dann in die neue Gesellschaft gestartet hat. Und als Faustregel gilt in der Regel, ja, je jünger man war, desto besser waren die Voraussetzungen, nochmal neu zu beginnen, sich umzuorientieren und natürlich auch die enormen Lebenschancen, die sich dann plötzlich boten, zu nutzen. Das ist für die älteren Generationen, die schon in der Mitte ihres Berufslebens waren oder vielleicht auch schon darüber hinaus, nicht so einfach möglich gewesen. Und die waren natürlich auch von ihrer Sozialisation her noch stärker auch an die DDR gebunden, weil sie eben auch nichts anderes kannten.
Sie haben ja zu der Ostdeutschen Gesellschaft ein Buch geschrieben, das im letzten Jahr erschienen ist. Es heißt Lüttenklein, Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Lüttenklein, das muss man dazu sagen, ist ein Plattenbaugebiet von Rostock, in dem Sie groß geworden sind, richtig?
Genau, ja.
Warum lohnt es sich denn für Sie, auf Lüttenklein zu schauen, wenn Sie die ostdeutsche Gesellschaft untersuchen wollen?
Ja, das ist sozusagen Viertel, das vielleicht pass pro toto für das stand, was die DDR in gewisser Sinne war und vielleicht auch sein wollte. Also es war ein auf der Grünwiese gebautes, sehr großes Plattenbaugebiet oder Neubaugebiet, wie wir damals gesagt haben. Und in der DDR haben so ein Viertel der Bevölkerung oder hat so ein Viertel der Bevölkerung in solchen Plattenbauten gewohnt. Und so war das durchaus eine typische Lebensweise, Existenzform. Und was mich interessiert daran ist eigentlich, was ist aus diesem Viertel geworden in der Umbruchszeit, in der großen Transformation in den 90er Jahren?
Also kann man sagen, dass die Einheimischen, die dort noch wohnen, eher zu jenen gehören, die in der ehemaligen DDR schon gelebt haben, die nach der Wende es nicht so leicht hatten?
Ja, es gibt unglaublich viele Geschichten, die ich auch versucht habe, zum Teil zu erkunden, auch in dem Buch darzustellen, von Menschen, die wirklich aus der Bahn geworfen worden sind, die natürlich aus dieser Vollversorgungsgesellschaft kamen, in der es keine Arbeitslosigkeit gab, auch der Staat für soziale Sicherheit gesorgt hat und die dann plötzlich in einer Marktwirtschaft hineinkamen, die ja erstmal keine funktionierende Marktwirtschaft war, sondern eine, wo es eben wirklich auch Flächenrodung in dem ganzen, sozusagen in der ganzen Industrie gegeben hat, starke Privatisierung, Abbau von Arbeitsplätzen, sodass doch Arbeitslosigkeitserfahrung auch längerer Art der Standard ist und es auch viele Leute gibt, die es eigentlich niemals mehr geschafft haben, obwohl sie damals eben 40 oder 45 waren, jemals wieder in Arbeit hineinzukommen.
Steffen Mau, Soziologe und Autor des Buches Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Er ist mein Gast in diesem Deutschland heute extra.
Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zerronnen. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Grauer Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen, kehr nicht mehr um. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt. In meinem Hauseingang kaum Gutes los. Freunde werden stumpf, werden skrupellos. Lieber schnell leben, ruhelos. Statt Abstellgleis, kein Zielbahnhof.
Zu Gast bei mir in der Sendung ist Steffen Mau, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin und gebürtiger Rostocker. Heute vor 30 Jahren, Herr Mau, als die DDR aufgehört hat zu existieren, da waren Sie, wenn ich das richtig rechne, 21 Jahre alt. War das damals für Sie ein Freudentag?
Ich muss ehrlich sagen, meine Erinnerung an diesen Tag speziell sind so ein bisschen verschattet. Mir und auch so meinen Freunden und Bekannten waren das schon gemischte Gefühle, dass man einerseits sagte, ja, die Einheit ist jetzt ein folgerichtiger Schritt und angesichts auch der Massenabwanderung aus der DDR möglicherweise kaum zu vermeiden. Andererseits gab es schon auch Vorbehalte und Skepsis, sich jetzt ohne Wenn und Aber in ein anderes Gesellschaftssystem, in ein anderes Modell hineinzubegeben und eigentlich nichts oder ganz wenig von dem, was die eigene Biografie bestimmt hat, dann auch mitnehmen zu können.
Sie schreiben in Ihrem Buch Lüttenklein viel von der Energie, die die friedliche Revolution von 1989 mit sich gebracht hat. Und dass die dann in den 90ern, in der Nachwendezeit, so ein bisschen verpufft sei. Was ist da passiert?
Ja, es ist auf diesem Weg letzten Endes so etwas wie Eigeninitiative, auch Beteiligung von Ostdeutschen abhanden gekommen. Also es gab ja sozusagen eine Übertragung 1:1 des bundesdeutschen Modells, eigentlich ohne wesentliche Anpassungen an die lokalen Verhältnisse im Osten. Und die Ostdeutschen sind natürlich in gewisser Weise auch Zuschauer des ganzen Prozesses geworden. Also wenn gesagt wird, wenn im Einigungsvertrag steht, alles wird genauso übertragen mit ein paar Übergangsregelungen natürlich, wie das im Westen da ist, dann brauchen sie eigentlich auch keine weitere demokratische Beteiligung, auch keine großen Diskussionen mehr darüber, wie sie eigentlich ihr Gemeinwesen organisieren wollen. Und das passivisiert natürlich Menschen. Das nimmt ihnen letzten Endes auch die Chance, selber zu lernen, aktiv zu werden, vielleicht auch selber Fehler zu machen.
Also ist da eine Chance verpasst worden, diese Energie der Ostdeutschen mitzunehmen in den Einigungsprozess?
Ja, denke ich schon. Die Ostdeutschen sind ja im Herbst 89 zum ersten Mal wirklich auch aktiv geworden, haben sich als politische Subjekte angefangen zu verstehen. Es gab intensivste Diskussionen darüber, was man möchte, wer man ist. Auch eine Verfassungsdiskussion in der DDR. Und dann kommt plötzlich die Wiedervereinigung und all dieses verstummt im Prinzip, wird auch gar nicht mehr gesellschaftlich nachgefragt, sondern man muss sich in das dann einfügen, was im Westen schon existiert und gegeben ist. Und das hat möglicherweise auch im Zusammenhang dann mit diesen vielen auch wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 90er Jahre dazu geführt, dass viele Ostdeutsche sich verunmächtigt gefühlt haben und politisch auch an den Rand gedrängt.
Letztens ist der Bericht der Bundesregierung zum 30. Jubiläum der deutschen Einheit vorgestellt worden. Und da heißt es ganz klar, Ostdeutsche sind in Top-Positionen in der Wirtschaft, an den Hochschulen und in der Verwaltung unterrepräsentiert. Die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer reicht immer noch nicht an die Wirtschaftskraft der schwächsten westlichen Bundesländer heran. Was sind da die Gründe nach 30 Jahren?
Ja, natürlich war die DDR-Wirtschaft sehr marode und auch international nicht konkurrenzfähig. Da hat man sich vielleicht anderes erhofft. Es kamen einfach nicht die massenhaften Betriebsansiedlungen, die großen Investitionen.
Keine blühenden Landschaften.
Keine blühenden Landschaften. Und was die Elitenfrage angeht, die halte ich für ein sehr großes Problem. Damals hat man gesagt, ja, man nimmt jetzt die Institutionen aus dem Westen und man kriegt auch Transfereliten gleich dazu. Also Leute, die wissen, wie es gemacht wird, die sich mit den rechtlichen Regelungen auskennen und die setzen das dann um. Und das ist natürlich ein sehr enttäuschungsanfälliger Prozess.
Also das heißt, das waren dann die bösen Besser-Wessis?
Ja, die Besser-Wessis, die, also damals galt ja letzten Endes die Faustregel, je höher und je einflussreicher eine Position, desto wahrscheinlicher mit einem Westdeutschen, in der Regel Männer waren das ja, besetzt. Das
glaube ich heute auch noch so.
Und
oder?
Ja, ist heute wahrscheinlich auch noch so. Und die Annahme war natürlich, das ist eine Übergangszeit. Das dauert 5 bis 10 Jahre, dann wachsen eigenständige ostdeutsche Eliten nach. Und die Daten sagen uns eben in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern, dass das nicht stattgefunden hat. Und dann kann man jetzt im Rückschau schon sagen, dann hätte man möglicherweise noch stärker auch in die Köpfe, in die jungen Menschen hinein investieren sollen.
Brauchen wir auch heute noch eine gezielte Elitenförderung in den neuen Bundesländern?
Ich glaube, dass man über Netzwerkbildung, vielleicht auch Mentorenschaften von Ostdeutschen, die sozusagen in die höchsten Ränge aufgestiegen sind, dass man da eine ganze Menge tun kann. Wenn man hin und wieder bei der Besetzung von Positionen eine größere Sensibilität dafür aufbringen würde, dass auch andere Biografien gefragt sind, andere Weltsichten, andere Herkünfte, dann glaube ich, wäre uns schon eine ganze Menge gedient. Und das gilt ja nicht nur für die Frage Ost und West, das gilt ja für viele andere gesellschaftliche Aspekte ebenso.
Einschätzungen von Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Zwei Frauen, die heute 40 Jahre alt sind und in Köln leben, aber aus Ost-Berlin stammen, haben alte Kassetten wieder hervorgekramt, die sie im Alter von 10 Jahren als Kinder im Jahr 1990 aufgenommen haben. Meine Kollegin Frauke Reier hat die beiden Frauen besucht und sich mit ihnen zusammen die alten Kassetten angehört.
Hier ist Cornelia Funk, die beste Freundin von Linda Winnes, der natürlich diese Kassette gehört, nicht? Heute ist der 24.03.1990 und also wir leben hier in einer ganz verwirrten Zeit. Nur noch Politik, der Modro grinst im Fernseher, der Kohl, Gysi, Urdu, die ersten freien Wahlen in der DDR. Die heißt bestimmt, wenn wir Erwachsene sind, nicht mehr DDR, sondern BRD. In Wilhelmshöhe soll jetzt auch ein Grenzübergang eröffnet werden. Linda hält hier die Hände, dass sie ins Mikrofon reinreden kann. Hallo, ich bin Linda Windes und ich sitze hier genau neben meiner besten Freundin Conny. Und wir machen hier uns so gemütlich. Geben Sie mir mal das Mikrofon. Ihr fragt euch sicher, auf was wir hier raufreden. Wir reden nämlich auf meinen Rekorder rauf. Den habe ich zum Geburtstag bekommen. Haben alle Westgeld zugespendet. Also darüber habe ich mich natürlich gefreut.
Hallo, ich bin Conny, ich bin 40 Jahre alt. Damals, also vor genau 30 Jahren, als wir 10 Jahre alt waren, haben wir Kassetten aufgenommen, die ich auch tatsächlich 30 Jahre nicht gehört habe.
Mein Name ist Linda, ich bin 40 Jahre alt und ich habe all die Jahre diese Kassetten immer aufgehoben und habe immer gedacht, irgendwann müssen wir mal irgendwas damit machen.
Ja, und dann haben wir uns vorgenommen, wir singen ein Lied. Guten Tag, du neuer Morgen, bist du jung und frisch wie wir. Und so will ich singen, grüßen jeder junge Pionier.
Das war ein Pionierlied, also wir waren ja Teil der jungen Pioniere. Als Kinder hat uns das durchaus so Spaß gemacht.
Ich fand das immer gut. Man hat halt eine Gruppe, man hat eine Uniform, man macht zusammen Reisen, man verbringt den Nachmittag, man hat halt sowas Gemeinsames. Ich fand das immer toll. Ich habe es aber auch nie in Frage gestellt. Aber wir waren halt auch echt neun.
Wir hatten regelmäßig Fahnenappell.
Junge Pioniere, Achtung!
Und mussten teilweise auch wirklich gefühlte Stunden in der Kälte stehen.
Der Sinn war natürlich, die Kinder so früh wie möglich in die Form zu biegen. Und da bin ich natürlich schon total kritisch, jetzt aus heutiger Sicht. Und ich denke auch, wenn man später in der freien deutschen Jugend war, das war man dann mit 14, ich denke, dass es viele schon sehr schwer hatten, wenn sie anders waren. Also wenn ich die Ausschnitte anhöre, dann kann ich mich ganz oft noch genau erinnern, wie wir da in dem Zimmer saßen und wie wir dann diesen Schreibtisch rausgezogen haben und da dieser bunte Kassettenrekorder drauf stand und wie wir dann diese Kassetten eingesprochen haben.
Also Linda spielt hier gerade mit Lego. Ich spiele auch sehr gerne mit Lego. Also ich spiele so gerne mit Lego, dass ich selber nicht habe.
Also ich habe diese Bilder noch total im Kopf und es ist so einerseits total nah und dann doch auch wieder total weit weg.
Ich habe 2 Tüten voller Lego und eine Barbie-Familie und ein paar Klamotten und einen Schönheitssalon und.
Dass wir so viel Wert auf Eigentum legen, das war was, was Conny und ich, glaube ich, in der Freundschaft vorher nicht hatten. Wir erzählen, glaube ich, auf beiden Kassetten immer mein Kassettenrekorder, meine Kassette. Dann zählen wir irgendwie auf, wie viele Westprodukte wir schon haben. Also wie viele Barbies, wie viele Lego-Sets, wie viele Jeans. Also 9 Jahre Sozialismus, 3 Monate Kapitalismus und wir haben es voll und ganz verinnerlicht.
Ich wünsche mir eigentlich auch noch ein Barbie-Kind, aber das kann ich erst kriegen, wenn eben die Wiedervereinigung ist und dann eben nur noch D-Mark.
Also am 3. Oktober 1990 waren wir tatsächlich mit unseren Freunden aus West-Berlin am Brandenburger Tor und haben uns da das Feuerwerk angeguckt und die ganze Party dazu. Also ich habe am 3.10.1990 eine kleine Notiz. Die Mauer war doch schon lange auf. Aber eines Tages geschieh noch was. Die Wiedervereinigung zwischen Ost und West. Es war kaum zu glauben, aber doch wahr. Abends war es wie Silvester und am nächsten Morgen waren wir West. Ich ging mit meinen Eltern spazieren und abends, als ich dann im Bett lag, dachte ich über den Tag nach. Ich glaube, mehr hat mich auch nicht interessiert, weil am selben Tag lautete die Überschrift auch noch, als ich ein Meerschweinchen bekam. Das war aber ein bisschen spannender als diese blöde Wiedervereinigung.
Also aus meiner Sicht kam für Linda und mich die Wende genau zum richtigen Zeitpunkt. in Ost-Berlin sind wir sehr behütet aufgewachsen, in einer netten Gemeinschaft, sage ich mal, wenn ich das jetzt so auf die Jungpioniere beziehe. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo man sich eben öffnet, wenn man eben in die Pubertät kommt, da kam die Wende. Wir hatten dann alles, was man eben zu diesem Zeitpunkt sich dann auch wünscht.
Meine Eltern, die haben zum einen die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass es die DDR nicht mehr gibt. Also mein Vater war Künstler und der hat sehr viel Kunst gemacht, die gegen die DDR ist. Und als dann die Mauer gefallen ist, war so ein bisschen so ein Loch da. Also meine Eltern haben beide ihre Arbeit verloren und wir mussten aus unserem Haus raus. Und auch die Erkenntnis, dass deine Freunde dich bespitzelt haben. Mein Vater war sehr, sehr, sehr enttäuscht.
Meine Verwandten leben in Sachsen und die verdienen immer noch weniger als hier in Westdeutschland. Und das sorgt schon noch für eine Menge Ärger, auch heute, 30 Jahre später.
Wenn ich jemanden kennenlerne, der aus Ostdeutschland kommt, das ist eine andere Freundschaft. Das schweißt irgendwie zusammen. Durch die Pioniere und so ist uns diese Ehrlichkeit und diese Verlässlichkeit als Kinder so eingetrichtert worden. Eigenartig.
Weil ja auch diese Ehrlichkeit gar nicht durch und durch im System war, ne? Also,
aber ich glaube, bei Kindern schon. Das wurde schon sehr, sehr stark gefördert.
Haben wir noch viel Ruf zu sprechen, Linda?
Naja, nicht mal sehr viel.
Nee? So schnell vergeht die Zeit. Später wollen wir uns das dann mal anhören.
Wir sagen ja auch immer wieder, wenn wir dann mal groß sind, dann heißt die DDR-BRD. Oder wenn wir mal groß sind, dann können wir das ja auch unseren Kindern mal vorspielen. Und all diese Dinge, die uns da so durch den Kopf gegangen sind, die haben sich jetzt quasi bewahrheitet. Und es ist irgendwie so schön, dass wir das irgendwie noch hören können heute, wie wir damals gedacht haben und wie es jetzt ist.
Jetzt sage ich euch tschüss, 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 tschüss.
Die Geschichte von Conny und Linda war das. Erzählt von meiner Kollegin Frauke Reier.
In deinen Augen ist zu lesen, gut, ich geh es an. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. In deinem Kopf, Größenwahn, gekonnte Schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen? Das Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal und lachen sich tot. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.
Steffen Mau ist aus Berlin zugeschaltet. Er ist Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin und hat über die Gesellschaft in der ehemaligen DDR geforscht. Herr Mau, diese Musik, die wir eben gehört haben, die haben Sie mir bei der Vorbereitung der Sendung empfohlen. Das war die Band Keimzeit mit dem Titel Irrenhaus. Was verbinden Sie damit?
Es ist wirklich sehr emotional, weil ich war ja über die Wendezeit oder Umbruchszeit Soldat im Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee und wir haben da mit 8 oder 10 Leuten auf einem Zimmer gewohnt und da durfte man keine Radios haben, aber wir hatten so einen Lautsprecher an der Wand, wo dann immer so standardmäßig Musik eingespielt war und das war ein Song, der kam damals relativ häufig bei einem Radiosender, DT64 hieß der. Ja, Irre ins Irrenhaus, Schlaue ins Parlament. Das ist natürlich auch eine relativ klare Botschaft damals gewesen. Und das ist irgendwie so ein Song, der diesen Sommer eben auch ausgemacht hat.
Ich will mit Ihnen noch ein bisschen weiter zurückblicken. Wir haben ja eben die Geschichte von Conny und Linda gehört, den zwei Frauen, die aus Ost-Berlin stammen und die bei aller kritischen Distanz zur DDR auch ihre schönen Kindheitserinnerungen haben. Und das höre ich, die ich aus dem Westen stamme, von Ostdeutschen immer mal wieder, dass die DDR auch ihre idyllischen Seiten hatte. Ist da was dran aus Ihrer Sicht?
Ja, man darf das nicht überziehen. Also man darf auch die DDR nicht idealisieren und nicht weichzeichnen. Aber es ist schon so, bei Befragungen findet man das immer wieder, dass die Leute in der Retrospektivbewertung, wie wir das nennen, die DDR doch deutlich positiver sehen als jetzt zum Beispiel Westdeutsche. Also da werden Dinge ja wie soziale Gleichheit genannt, das Gesundheitswesen, das Bildungssystem, wo die DDR eben durchaus auch positiv punkten kann. Und da muss man auch mit dazu sagen, dass die DDR auch eine sehr kleine, überschaubare, sehr homogene Gesellschaft insgesamt gewesen ist. Also man hat zum Teil auch in Gegenwehr gegen die Zudringlichkeiten der staatlichen Stellen auch eine Form des sozialen Austausches gelebt, die eben stark auf auch Hilfsbereitschaft, Nachbarschaft, auch Alltagssolidarität ausgerichtet war. Und das wird eben durchaus positiv gesehen.
Sie schreiben in Ihrem Buch Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, aber auch, dass diese Gleichheit in der Gesellschaft, diese, sagen wir mal, fehlende Elite auch problematisch war, dann nach der Wiedervereinigung, weil sozusagen die DDR-Gesellschaft in der neuen Leistungsgesellschaft sich nicht so behaupten konnte, richtig?
Ja, das ist schon so. Natürlich spielten Leistungskriterien im DDR-Alltag schon eine Rolle, aber jetzt nicht so eine starke Rolle. Und die Leute waren es natürlich auch nicht gewöhnt, dass man sich zunächst mal auch ganz stark um sich selbst kümmern muss. Und so wurde eben auch der Westen häufig auch als kalt wahrgenommen. Also die Ellenbogengesellschaft ist eben so eine typische Begrifflichkeit. Und es kommt für Ostdeutschland vielleicht noch was Zweites hinzu. Dadurch, dass man eben eine sehr homogene Gesellschaft war, auch mit wenig Austausch über die Grenzen hinweg, trotz jetzt offiziell proklamierter Internationalität, gab es auch keine starke Fremdheitsfähigkeit. Also es war eben eine Solidarität unter Gleichen, die da herrschte und nicht mit anderen oder Andersartigen. Und das hat sich eben dann nach der Wiedervereinigung auch immer wieder gezeigt. Also selbst in der Nacht zum 3. Oktober gab es in einzelnen Städten Ostdeutschlands ausländerfeindliche Ausschreitungen, dass doch im Prinzip diese Gesellschaft nicht so richtig darauf vorbereitet war, dann so ins Offene hineinzugehen und auch mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen umzugehen.
Aber ist das wirklich die Begründung? Also ich höre das jetzt nicht zum ersten Mal, dass es im Osten Ressentiments gegen Ausländer gibt, einen verstärkten Hang zum Rechtsextremismus. Das hat erst kürzlich der Ostbeauftragte der Bundesregierung auch gesagt, weil die Bevölkerung Ausländer oder migrantische Deutsche nicht gewöhnt sind. Mir kommt diese Begründung ein bisschen unzureichend vor, fast ein bisschen platt. Haben Sie da nicht noch eine andere für mich?
Ja, es gibt sicher zwei Momente, die eine große Rolle spielen. Also das eine ist natürlich, dass es auch in der DDR schon durchaus eine rechtsradikale Struktur gab, die dann häufig als Rauditum bagatellisiert wurde. Also auf der offiziellen Ebene war man natürlich ein antifaschistischer Staat. Andererseits hat man in den 90er Jahren natürlich auch eine Situation gehabt, wo sich der vorpolitische Raum wahnsinnig stark entleert hat. Der war ja in der DDR durch die Betriebe besetzt, der war durch die Massenorganisation und natürlich durch die Partei besetzt gewesen. Und es gab eben keine Zivilgesellschaft, es gab keine wirklich ausgeprägte politische Kultur jenseits dessen. Und in diese offenen und leeren Räume sind natürlich auch viele rechtspopulistische Unternehmer durchaus aus dem Westen gegangen, weil die da Dinge tun konnten, die sie woanders nicht so ohne weiteres hätten tun können. Und da haben sich eben in den 90er Jahren Dinge entwickelt und sind zum Teil auch eingewurzelt, deren Folgen wir eben heute sehen. Also relativ starke auch Organisationsstrukturen mit rechter Orientierung.
Die jetzige sächsische Staatsministerin für Soziales, Petra Köpping von der SPD, hat 2018 eine Streitschrift veröffentlicht mit dem Titel »Integriert doch erstmal uns«. Können Sie was mit dieser Aufforderung anfangen?
Der Titel ist ja letztendlich ein Zitat einer Stimmung, die Frau Köpping eben bei ihren Reisen durch Sachsen wahrgenommen hat. Und das könnte ich jetzt auch gar nicht abstreiten, dass es diese Stimmung gibt. Also dass es so bestimmte Vorrechtsannahmen gibt. Und das hat durchaus auch was mit der Wiedervereinigung zu tun. Man darf nicht vergessen, dass die Wiedervereinigung eine extrem starke Aufwallung nationaler, sogar nationalistischer Gefühle mit sich gebracht hat. Die sind ja auch immer wieder betont worden. Also liebe Landsleute, Brüder und Schwestern, auch die ganze Symbolik des Wiedervereinigungsaktes war voll davon. Und das hat natürlich vielen Ostdeutschen erstmal zu verstehen gegeben, dass sie ihren Status und auch ihre Anrechte zunächst einmal auf ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk gründen können. Und dann kommen eben die Abwertung anderer Gruppen, auch durchaus ausländerfeindliche Orientierung und solche Dinge hinzu, die eben auch was damit zu tun haben, dass letzten Endes im Prozess der Wiedervereinigung das demokratische Potenzial, das aus der friedlichen Revolution hervorgegangen ist, untergenutzt geblieben ist. Also man hätte mehr eigentlich Partizipation haben müssen, auch mehr Diskussion, mehr politische Beteiligung und vielleicht etwas weniger von dieser nationalen Symbolik.
Steffen Mau ist zu Gast bei mir in der Sendung, Autor des Buches Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft.
Plastikbeutel, Korn, West Point, Zigarillos, schlechte Haut, Chemnitz City Swag, alles sieht irgendwie traurig aus. Ich hätte gedacht, dass es mich freut, dich so zu sehen, das Karma fickt zurück, irgendwie schön, aber nichts ist schön. Ich würde gern mit dem Finger auf dich zeigen, schaut ihn euch an, dieses dumme Stück Scheiße. Aber nein, jetzt nach all der Zeit, nach all den Jahren tust du mir auf einmal leid. Ich würde gern mit dem Finger auf dich zeigen, ich würde gerne lachen über dich. Aber nein, kein Gefühl von Triumph, nicht mal eine klitzekleinigkeit an Rache für mich.
Gerade eben habe ich mit meinem Studiogast, dem Soziologen und Buchautoren Steffen Mau, über das Erbe der DDR-Zeit und der schwierigen Nachwendezeit für viele Ostdeutsche gesprochen. Und auch darüber, dass diese Frakturen, wie Steffen Mau sie nennt, diese Brüche, diese Verwundungen noch bis heute erhalten sind, sozusagen als Narben, die die ostdeutsche Gesellschaft anfälliger machen für Krisen, für Radikalisierungen. Meine Kollegin Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin für das Bundesland Bremen und den Nordwesten Niedersachsens, war gerade mal 2 Jahre alt, als die DDR aufgehört hat zu existieren. Und sie beschreibt, wie es für sie und ihre gleichaltrigen Freundinnen und Freunde ist, über den Osten und die deutsche Einheit nachzudenken.
Ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Ich kannte zahlreiche Witze über Holländer, aber keinen über Ossis. In meiner Wahrnehmung gab es keinen Osten, keinen Westen, sondern nur ein Deutschland. Das hat sich erst viel später verändert. Inzwischen wohne ich in Bremen. Meine Freunde hier sind alle nach der Wende aufgewachsen. Aber sie kommen aus unterschiedlichen Orten der Republik. An diesem Nachmittag trinken wir zusammen Kaffee und reden über Ost und West. Ich will wissen, ob sie auch erst so spät verinnerlicht haben, was die deutsche Teilung bedeutet hat. Marlene aus Aachen geht es genauso wie mir.
Ich glaube, ich war so 15, 16 und dann hatten wir das so in der Schule. Davor war es auch nicht so richtig ein Thema. Aber wir haben das auch nicht so wirklich groß durchgenommen. Wir haben das Leben der anderen gesehen und Goodbye Lenin und das war's irgendwie. Also wir haben nicht so richtig darüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, das meiste Wissen so später erst mir selber dann auch mehr so zufällig durch irgendwelche Dokus angeeignet.
Erst in den vergangenen Jahren, als das Thema auch in den Medien immer präsenter wurde, habe sie angefangen, sich intensiver mit der Wende und ihren Folgen auseinanderzusetzen. Ganz anders als meine Freunde André und Laura, die beide in Schwerin aufgewachsen sind.
Bei mir war es so, dass zum Beispiel mein Onkel auch vom Osten in den Westen gegangen ist nach der Wende. Und dann wurde halt auch immer gesagt, ja, der Westonkel. Das ist der Westonkel. Oder auch, wenn er was geschickt hat, dann hieß es auch immer noch das Westpaket.
Für Lauras Eltern spielt die Popkultur der DDR bis heute eine große Rolle. Sie ist mit Ostrockbands, DDR-Filmen und Schriftstellern aufgewachsen. Eine Kultur, die jedenfalls Marlene und mir vollkommen unbekannt ist. In unserer Runde sitzt auch Tobias. Er nennt sich selbst ein Produkt der Wende, hat eine Ostmutter und einen Westvater. Aufgewachsen ist er in Bremen. Die unterschiedliche Biografie seiner Eltern wurde ihm spätestens bei seiner Einschulung bewusst, erzählt er.
Weil es dann darum ging, dass ich glaube, am Montag erst zur 3. Stunde man in die Schule musste, in der 1. Klasse. Und meine Mutter war es aus der DDR so gewohnt, dass es für jedes Kind dann Betreuung gibt, wenn die Eltern arbeiten. Und das war halt diesmal nicht der Fall. Und deshalb war sie sehr verzweifelt und sehr überfordert, dass es halt keine komplette Kindesbetreuung gibt.
Auch Laura und André berichten von ähnlichen Diskussionen. Andres Mutter, die als Lehrerin weniger verdiente als ihre Kolleginnen in Holstein. Witze unter den ostdeutschen Verwandten darüber, dass doch jeder ein IM gewesen sei, waren so normal wie die Vorurteile, die sie bis heute begleiten.
Als ich zum Studium nach Bremen gezogen bin, meine Nachbarin zum Beispiel hat dann gesagt, ja, schon wieder ein Kind an den Westen verloren. Halt, das sind so Sachen, die werden halt humorvoll gesagt, aber es ist ja schon so, dass die irgendwie sehr, sehr schwer beeinflusst wurden durch eben diese Biografie.
Gleichzeitig erzählen André und Laura auch Geschichten von Westdeutschen, die nicht glauben können, dass man Hochdeutsch sprechen kann, wenn man aus Schwerin kommt. oder dass ein Praktikum bei einer Firma in Chemnitz weniger ernst genommen wird als eins in Bremen.
Das gibt es, glaube ich, immer noch. Diese Mauer in den Köpfen ist, glaube ich, gerade in der älteren Generation noch da und wird dann halt weitergegeben an die jüngere Generation. Ich glaube, dann so die Generation nach uns wird dann so einigermaßen so die erste sein, glaube ich, die ohne Mauer, glaube ich, aufwächst. Hoffe ich zumindest.
Ob sie die Ostbiografie ihrer Eltern sehr geprägt hat, darüber müssen die beiden länger nachdenken. Sie sind zwar mit den Geschichten ihrer Familien groß geworden, in ihrem Alltag aber spielen sie keine Rolle mehr.
Ich bin mal mit dem ehemaligen Freund von meiner Oma, auch in Sachsen, da hat er mich mal rumgefahren und hat mir so alte, stillgelegte Fabriken und sowas gezeigt und hat gesagt, ja, und hier war damals das und das und da haben 800 Leute gearbeitet und dies und das. Und hat halt gezeigt, wie verwahrlost das jetzt alles ist und dass die Leute danach alle gar keine Perspektive mehr hatten und so. Und dann sieht man das mal so bildlich wirklich und was halt sonst auch total fern von mir eigentlich war.
In unserem Alltag in Bremen ist die Ost-West-Vergangenheit jedenfalls nicht wichtig. Außer ich befrage meine Freunde danach.
Ich glaube, wir unterhalten uns gerade zum ersten Mal so richtig darüber. Das finde ich eigentlich ganz erschreckend auch irgendwie, dass das eigentlich so gar kein Thema ist.
Wir reden an diesem Nachmittag lange über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Wende. Komisch, dass es dazu einen Beitrag fürs Radio gebraucht hat.
Felicitas Böselager berichtete. Steffen Mau ist bei mir zu Gast in der Sendung, Berliner Soziologe und Buchautor. Herr Mau, für diese Anfang 30er ist also der Ost-West-Unterschied kein großes Thema mehr. Stimmt Sie das hoffnungsvoll?
Ja, das wird früher oder später irgendwann verschwinden, obwohl natürlich Strukturungleichheiten zwischen Ost und West auch bestehen bleiben werden, also auch als Form der regionalen Ungleichheit. Aber das ist klar, dass natürlich die Erinnerung an die DDR und an diese spezifische Gesellschaft, die die DDR war, genauso verschwinden wird wie vielleicht auch diese Erinnerung an die Transformationszeit in den 90er und Nuller Jahren. Aber wenn wir jetzt mal so Umfragen anschauen, es gibt noch kein gemeinsames Narrativ der deutschen Einigung. Also die Westdeutschen, wenn die über die Einigung nachdenken, dann sagen sie häufig, ja, die Teilung war jetzt sozusagen der Ausnahmezustand und dann ist der 3. Oktober gekommen und dann war Deutschland wieder vereint und damit ist die Sache eigentlich gegessen. Bei Ostdeutschen sieht das häufig ganz anders aus. Die sagen, ja, da gab es sozusagen dieses Dämmern in der DDR, dann kam die Wiedervereinigung und dann passierte eigentlich ein Ausnahmezustand, weil dann eigentlich die großen auch Zumutungen, weil die dann einsetzten. Und das beides passt nicht vollständig aufeinander.
Nun sagen diese relativ jungen Menschen in dem Beitrag aus Bremen, für sie ist das kaum noch ein Thema, West-Ost. Aber es gibt, mir scheint gerade im Osten, nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere, die frustriert sind, die sich als Verlierer ansehen, die nicht daran glauben, dass dieser Staat gut für sie ist. Warum auch die Jungen?
Ja, das ist selber überraschend. Also es gibt ja auch eine neue, nachwachsende so Ostdeutschland-Identität. Wir finden bei den unter 30-Jährigen zum Beispiel 20%, also diejenigen, die die DDR gar nicht erlebt haben, die sagen, sie fühlen sich in erster Linie als Ostdeutsche und dann als Deutsche. Das kommt zum Teil eben auch aus dieser Situation des Abgehängtseins, dass man sich möglicherweise auch in Gegnerschaft zum Westen verstehen kann, also zu dem, was jetzt liberale Werte sind oder Diversität. Aber das ist es nicht nur. Es gibt ganz unterschiedliche Spielarten von Ostidentität. Es gibt auch Gruppen, die sich da wirklich versuchen, vor Ort zu engagieren und sagen, das Bild vom braunen Osten, das ist eben viel zu undifferenziert. Und es gibt auch Leute, die mit ihrer Ostmentalität so umgehen wie andere mit einer Form von Heimat- oder Regionalbewusstsein, wie man es eben auch findet im Schwabenland oder in Niederbayern.
Herr Mau, ich möchte mit Ihnen zum Ende dieser Sendung vielleicht noch mal ein kleines bisschen Bilanz ziehen. Also wenn ich auf diese 30-jährige Beziehungskiste zwischen Ost und West schaue, dann könnte ich sagen, der Osten fordert mehr Respekt für die Lebensleistung der Menschen. Und viele Westler, vor allen Dingen auch der älteren Generation, hört man doch immer wieder, die sollen mal nicht so jammern, die sollen mal dankbarer sein für unsere Finanzhilfe. Da fühlt sich der eine Teil vom anderen nicht verstanden, oder?
Ich bin immer so ein bisschen zögerlich, wenn ich diese Forderung der Anerkennung der Lebensleistung höre. Das ist sicherlich ein Aspekt. Das ist aber auch vieles, was natürlich schon in den 90er Jahren da letztendlich eine Krux der ganzen Geschichte gewesen ist, dass Leute doch Deklassierung erfahren haben. Und andererseits kann man natürlich in Richtung Westen auch sagen, ja gut, es ist viel Geld geflossen, aber auch der Westen ist in gewisser Weise Gewinner der Einheit. Also man darf das nicht sozusagen gegeneinander erzählen und ich glaube, uns ist wenig geholfen, wenn wir jetzt in so eine wechselseitige Schuldzuweisung hineingeraten und gar nicht sehen, dass wir auch eine ganze Menge geschafft haben. Es sind viele Fehler passiert, es liegt auch noch vieles im Argen, aber insgesamt ist die deutsche Einheit auch in der individuellen Bilanz der Menschen schon eine sehr positive Geschichte. Sie wird eben sehr gut bewertet. Die meisten Ostdeutschen wie die meisten Westdeutschen sagen eben, wir haben durch die deutsche Einheit gewonnen. Und das wäre ja auch fatal, wenn man aus der DDR kommt, ein Land, das Menschen nicht hat reisen lassen, bestimmte Berufe nicht hat ergreifen lassen, auch ein Überwachungsstaat war, wenn man dann nicht hinterher sagen würde, also die deutsche Einheit und der Weg in den Westen, das war auch etwas, was wahnsinnig viele Lebenschancen und Freiheiten gegeben hat.
Das waren schöne Schlussworte an diesem 3. Oktober. Danke, Steffen Mau war das, Autor des Buches Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft und Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Und das war unser Deutschland heute extra, Wendegeschichten von Mauerfall und deutscher Einheit. Nach den Nachrichten folgt die Live-Übertragung des offiziellen Festaktes zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Einheit. Durch die Sendung führt dann mein Kollege Philipp May. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ein Schluck.